Wir nehmen noch das Thema vom letzten Jahr in dieses Jahr mit hinein. Und wir beschäftigen uns ja seit einigen Freitagen sozusagen, seit einigen Monaten mit dem Wesen von Menschen. Und denken darüber nach. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in das Wesen des Menschen, die Bestimmung des Menschen und die Berufung des Menschen. So. Und ich hoffe, dass noch einiges so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist von den letzten Freitagabenden, sodass ich nicht zu viel ausholen muss. Dass der Mensch nach dem Willen Gottes geschaffen worden ist und dass der Mensch eine Einheit ist, eins ist, aber sehr vielschichtig ist. Und das ist zu einfach, wenn wir sagen, drei Teile, zack, 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 und das ist der Mensch. Da machen wir uns ein bisschen zu einfach und übernehmen bestimmte Philosophien, die vielleicht gar nicht so biblisch sind. Und mein Anliegen ist es, einfach hinzugucken und in die Bibel hineinzuschauen und zu sehen, was sagt die Schrift, was macht einen Menschen aus, was ist sein Wesen, was ist seine Berufung, was ist seine Bestimmung und über diese Dinge. Und ich habe euch so ein bisschen versucht, das in ein Bild darzustellen mit verschiedenen so Puzzleteilen, das sozusagen ein Bild vom Menschen darstellt. Und einfach so ein Puzzleteil zu nehmen und das anzuschauen und zu beschreiben und dann das nächste. Und das sehe ich dann nicht als Teile des Menschen, als verschiedene, sondern das kommt zusammen und das gehört zusammen, das bildet sozusagen ein Bild vom Menschen. Könnt ihr da noch so ein bisschen mit mir da? Und wir sprachen darüber, über so ein Puzzleteil von einem Erdwesen sozusagen, also den hinfälligen Menschen, dem Adam, dem Adama. Wir sprachen über das Lebewesen, ein Mensch als Lebewesen, der bedürftige Mensch. Das hat was mit der Seele zu tun. Dass der Mensch nicht eine Seele hat, sondern eine Seele ist. Und ich denke, da bedarf schon einiges an Umdenken. Ich bin so aufgewachsen mit dem Verständnis, der Mensch hat eine Seele und nicht ist eine Seele. Und ich hoffe, diejenigen, die vielleicht... Ist ja heute jemand zum ersten Mal da? Okay, schon, dass ich denke, hey, was redet er jetzt eigentlich? Der Mensch ist eine lebendige Seele, wurde eine lebendige Seele, als Gott ihn geschaffen hat. Und das hat was mit seiner Bedürftigkeit zu tun, dass Gott braucht, dass Materie, Leben lebendig wird. Das hat was mit Seele zu tun. Wenn wir über das heutige Thema nachdenken, kommt das noch ein Stück weit nochmal mit dazu. Aber wir haben auch gesehen, dass der Mensch ein Sozialwesen ist. Er ist darauf angewiesen, in der Beziehung zu leben, in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu Mitmenschen. Auch das ist ein Aspekt, das hat Gott den Menschen hineingelegt. Das macht ihn eigentlich zu dem, was er ist und unterscheidet ihn von allen anderen lebendigen Wesen, nämlich Tieren und Vögeln und Kühen und Schweinen. Manchmal unterscheidet es nicht viel, aber manchmal schon. Ja. Aber das ist einfach ein Gemeinschaftswesen. Und das hängt ganz stark zusammen damit, dass er auch ein Denkwesen ist, ein Lernwesen ist. Er ist kein Instinkt, er folgt nicht einem Instinkt. Je mehr mich faszinieren so Sendungen über so Tiere und Pferde, wie man sie dressiert und wie man den so, wie heißt das, ja, doch dressiert, oder? Was macht man mit den Hunden? Erziehen, oder? Ja. Also einfach und das zu sehen, wie die nach Instinkten funktionieren, wenn man versteht, nach welchen Instinkten sie funktionieren, kannst du sie kontrollieren. Du musst wissen und also musst einfach wissen, wie du auftrittst, was du tust, wie du es tust und so weiter. Ja. Die Tiere funktionieren nach diesen Dingen. Wie eine Waldzecke, glaube ich. Habe ich euch was von dieser Waldzecke mal erzählt? Nee? Es gibt eine Zecke. So eine Zecke, die dann sich dann festhält, voll eklig und so. Ja. Aber die funktioniert, die hat keine Augen und die hat keine Ohren, das ist nur ein kleines Ding. Und sie funktioniert, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, Licht und Säure. Die spürt Säure irgendwie, welche, und ist, reagiert auf Licht. Und wenn sie sowohl Licht spürt, dann krabbelt sie, bis sie irgendwo dagegen stößt und hoch, sie klettert hoch, bis es nicht mehr weitergeht. Sie klettert, klettert, klettert. Und dann sitzt sie da, wo am nächsten dem Licht ist. Und dann, wenn sie, nehmen wir mal ein Tier vorbeigeht, ein Schwein oder eine Kuh, oder eine Kuh läuft ja nicht im Wald, aber ein Hirsch. Und wenn das Ding vorbei ist, und dann riecht sie diese diese Säure oder irgendwie ganz speziellen Duft. Und dann lässt sie los. Und wenn es dir verfehlt hat, dann wieder hoch, ding, kommt dann die Wurmbombe. Wenn es trifft, auf dem Tier landet, dann saugt und dann, das ist das Leben. So funktioniert das. Ja, das hat nichts mit Intelligenz zu tun und mit übelster Begabung und Nachdenken und Reflektieren und Überlegen und Wachsen. Wie könnte ich Nahrung kriegen? Das ist einfach Instinkt. So. Ja, also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Das sind wir Menschen nicht. Wir überlegen, wir denken nach, wir lernen und wir kommen vorwärts. Das hat Gott auch in uns hineingetan. Das ist auch etwas, was uns die Würde gibt, Mensch zu sein. Ja, das ist gewaltig. Und dann haben wir das letzte Mal uns angeschaut, dass der Mensch ein bewahrendes Wesen ist. Dass er von Gott einen Auftrag hat. Die stellvertretend auf dieser Welt das, was er geschaffen hat, zu bewahren. Und was das damit zu tun hat. Ich konnte, dass er der Herr Herrschaft ausüben soll über die ganze Schöpfung. Und dann haben wir gesehen, dass das ja gewaltig ist. Das ist ja nicht nur diese sichtbare Schöpfung, auch die unsichtbare Schöpfung. Welches Vorrecht Gott den Menschen dann gibt bis dahin, dass wir mit Christus dann über die ganze Schöpfung im Himmel und auf Erden herrschen werden. Das hat auch was damit zu tun. Darüber haben wir uns unterhalten. Wer denkt, oh, was ist das? Was sind das für komische Gedanken? Ich glaube, man kann es nachhören, oder? So als MP3 auf der Homepage von der Gemeinde kann man das einfach nochmal nachhören. Okay, also das war unser Anmarschweg. Und jetzt fehlen mir noch zwei Puzzleteile, die ich gern machen möchte. Und zwar möchte ich mit euch darüber nachdenken, ich denke heute, und mal schauen, wie schnell wir durchkommen, ein Puzzleteil, das heißt, dazufügen, das ist nämlich das sterbliche Wesen, der Mensch als ein sterblicher Mensch. Wie kommt das dazu? Was bedeutet das? Und da kommt die ganze Frage von geistlich tot, was bedeutet das? Und was bedeutet, dass der Mensch ein sterblicher Wesen? Warum sterben wir? Ja, das gucken wir uns an. Und das führt uns eben zum nächsten Puzzleteil, das ich noch mit euch anschauen möchte. Und das ist der wiedergeborene Mensch, der geistliche Mensch. Das ist der Höhepunkt. Und wir sind auf einer langen Reise bis dahin, aber darauf zielt das Ganze. Und was bedeutet Wiedergeburt? Was bedeutet ein geistlicher Mensch? Das werden wir uns von der Schrift auch anschauen. Wenn wir, denke ich, diese Puzzleteile haben, dann sage ich nicht, dass wir alle haben, aber zumindest so viele von der Schrift, dass wir sagen, jetzt können wir einigermaßen haben wir ein Bild, wer wir sind und wozu uns Gott berufen hat. Also heute beschäftigen wir uns mit dem sterblichen Wesen, also nicht Erdwesen, nicht Lebewesen, nicht Gemeinschaftswesen, nicht Denkwesen, nicht Bewahrungswesen, sondern sterbliches Wesen. Das ist heute das Thema. Und das hat was damit zu tun, dass er ein sündiger Mensch ist. Das ist sehr, sehr zentral, dass wir das verstehen. Was bedeutet das, dass der Mensch ein sündiger Mensch ist, ein sterbliches Wesen ist? Bevor wir starten, lese ich nochmal aus dem Psalm 139 als Erinnerung und dann gehen wir auf die ersten Zeilen der Bibel wieder und starten von da und ich nehme euch so ein bisschen durch die Schrift exemplarisch ein paar Stellen und gucken wir uns das an. Was bedeutet das, dass der Mensch ein sterbliches Wesen ist? Bevor wir das tun, einfach um uns nochmal richtig auszurichten und das ist nicht etwas, was leicht einhergeht, das wir sofort verstehen, denn schaut mal, was der Psalmist sagt. Psalm 139, Vers 6 und der Vers 5 starte ich. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Oh, das ist gewaltig über das, was wir nachdenken. Das kann man nicht einfach nur so ganz geschwind, alles klar, ich verstehe es, sondern das sind Gedanken Gottes, das sind Ratschlüsse Gottes. Da brauchen wir eben seine Leitung und seine Offenbarung. Und schaut mal Vers 16 und 17. Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als sie noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Einfach, das soll uns klar, also das ist jetzt nicht, wo ich sage, ja, das machen wir geschwind und verstehen wir sofort. Es sind Gedanken Gottes, die uns offenbart und das sind große Gedanken. Und wenn wir dann nur ein bisschen hineinschauen und denken, wow, wer war sein Ratgeber? Wer kann sich sowas ausdenken? Es ist dieser Schöpfer Gott. Also lasst uns das anschauen. Was bedeutet, dass der Mensch ein sterbliches Wesen ist? Und wie immer, wir beginnen auf den ersten Zeilen der Bibel. Da starten wir. Und zwar beginnen wir bei Kapitel 3. Wir haben uns ja da genähert, wir haben Kapitel 1 uns gesehen, das angeschaut, Kapitel 2. Von da sind wir immer wieder gestartet. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass es so war. Also das ist der Ausgangspunkt. Da müssen wir nachhaken, da müssen wir verstehen. Von daher müssen wir das verstehen. Das ist der Beginn. Also Gott schuf den Menschen mit all dem, was wir bis jetzt gesprochen haben. All diese Elemente, all diese Aspekte findet ihr auf den ersten zwei Kapiteln der Bibel und werden dann später entfaltet. Aber da beginnt es. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem dritten sechster Aspekt ist das, ja. Und das ist der gefallene Mensch. Und ich lese ab Kapitel 3, da steigen wir hinein. Okay, habt ihr das alle? Könnt ihr folgen, ich lese es nach der Elberfelder Übersetzung. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr es nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten des Baumes des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und hier kommt das, damit ihr nicht sterbt. Ja. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speisen, dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab es ihren Mann bei ihr. Und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Also spielten Designer. Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau von dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse zermalmen. Oder Ferse stechen. Zu der Frau sprach er, Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen und von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden den Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Viele Verse, aber das ist die Ausgangssituation, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet, dass der Mensch ein sterblicher Mensch ist. Da starten wir jetzt. Und wir werden jetzt nicht Vers für Vers alles genau anschauen. Wenn ihr natürlich dazwischendurch Fragen habt, die Dinge, die ich nicht anspreche, fragt. Und ich, wenn ich die Antwort weiß, dann können wir darüber reden. Ansonsten soll das jetzt einfach die Grundlage sein, da wollen wir starten. Okay? Also der Mensch als ein sterbliches Wesen. Was bedeutet das? Also wir beginnen hier und hier sehen wir, wie kam es dazu, dass der Mensch sterblich wurde. Und wir fassen das zusammen. Er aß von dem Baum. Ja, so, das. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Okay, da haben wir dieses. Wenn du davon isst, musst du sterben. So, und jetzt beginnen wir darüber nachzudenken, was bedeutet das? Was bedeutet, dass der Mensch ein sterblicher Mensch ist? Was bedeutet der Sündenfall? Was bedeutet, dass der Mensch von dem Baum aß und er starb? Und wenn ihr genau gelesen habt und verfolgt habt, starb der Mensch, als er gegessen hat? Irgendwie nicht so direkt, gell? Also dieses, was man an dem Tag, da du isst, dann so wie im Märchen. Dann, oh. Okay. Das passiert da nicht, oder? Was bedeutet das? Und da gibt es natürlich viele Lösungsansätze und Überlegungen, wie man das auslegt. Und eine davon ist, es gibt verschiedene, und eine davon ist zu sagen, er starb geistlich. Schon mal gehört? So, das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, sich aus dem Schlamassel hier zu retten, zu sagen, ja, Adam lebte nämlich noch. Wisst ihr ungefähr? Ich glaube über 900 Jahre, ich glaube 930. Das ist alles andere als sofort tot, oder? Der lebte noch eine ganze Weile, ja, bis er dann gestorben ist. Also dieses, dass der Mensch sofort, bam, das ist auch das nicht gewesen. Und dann ist natürlich die Spannung, ja, aber das steht ja doch da. Und jetzt ringen wir darum. Und die einfachste Lösung ist zu sagen, ja, hier finden wir den geistlichen Tod des Menschen. Und ich bin nicht Freund von dieser Auslegung. Ihr ahnt schon, wenn ich dann natürlich schon so komisch komme. Denn meine These ist und meine Behauptung, dazu werde ich euch gleich hineinnehmen und in den nächsten zwei Puzzlen das aufzeigen. Ich behaupte, dass der erste Mensch überhaupt gar nicht geistlich lebendig war. Er konnte gar nicht geistlich sterben, weil er noch gar nicht geistlich lebendig war. Denn als Gott den Menschen geschaffen hat, wurde er zu einem lebendigen Geist. Sondern eine lebendigen Seele. Und es ist ein Unterschied, eine lebendige Seele zu sein oder ein lebendiger Geist zu sein. Da unterscheidet die Bibel. Und es ist für uns sehr verwirrend, weil wir in der Übersetzung des Wortes Seele, ja, ich glaube, Luther hat dieses Wort konstruiert sozusagen, weil er versucht hat, das, was im Hebräischen mit Nefesh die Bedeutung irgendwie zu fassen. Ja. Wir sagen, Seele ist etwas, wie gesagt, Immaterielles. Aber das ist nicht das hebräische, biblische Bild von Seele. Ja. So. Der Mensch ist eine lebendige Seele, der ist nicht ein lebendiger Geist. Und das werde ich nach und nach entfalten. Aber was bedeutet das, dass man die Bibel sagt, dass der Mensch an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben? Die erste Dimension ist die, das finden wir übrigens die gleiche Formulierung beim Pharao, als Mose vor ihm permanent kommt und ihn belästigt und der Pharao irgendwie die Schnauze voll hat. Darf ich das so sagen? Ist das okay? Also die Nase voll hat, ja. Und dann sagt Mose, wenn du noch einmal vor mich trittst, an dem Tag musst du sterben, sagt Pharao ihm irgendwann mal auch. Und Mose kommt nochmal, übrigens stirbt er auch nicht. Aber was es geht, Mose, wenn du das nochmal das tust, dann ist das Gericht über dich gesprochen. Das Todesurteil ist gesprochen. Das Todesurteil trifft in Kraft. Oder? Ja, nicht vollstreckt, das ist noch nicht vollstreckt. Ah. Tritt. Nicht trifft, sondern tritt in Kraft. Richtig. Das ist das, was du meinst. In dem Moment, wo das passiert, wird über dich ein Todesurteil gesprochen. Hier ist eine Warnung und dann wird es wirksam. Das bedeutet nicht an dem Tag, dass er buchstäblich stirbt, aber an dem Tag steht der Mensch unter einem Todesurteil, das in Kraft tritt, nämlich du wirst ein sterbender Mensch werden. Das Hebräische sagt so, die Formulierung, sterbend wirst du sterben. Das ist eine interessante Formulierung. Der Mensch ist ab dem Moment ein sterbliches Wesen. Er vergeht. Das alles, was wir alle so spüren. Wir spüren an unseren Leibern die Sterblichkeit, richtig? Ich manchmal mehr, manchmal weniger. Und je länger wir leben, umso mehr, ja, merken wir die Sterblichkeit. Und das ist das Bild. In dem Moment wirst du sterben. Du wirst ein Sterblicher. So. Und was wird er sterben? Was wird sterben? Dass der Mensch als Nefesh und als Basar und das was, also als Fleisch, als Körper. Dieser Mensch, das von der Erde gemacht wurde, geknetet wurde und Lebensodem eingeblasen wurde, dass er lebt, dieser Mensch wird wieder irgendwann mal nicht mehr leben, sondern wieder zurückkehren zum Erde und wird wieder Erde. Das haben wir gelesen, oder? Gerade eben. Das ist das Bild. Und hier, ich werde das nach und nach entfalten. Hier geht es nicht, dass der Mensch geistlich gestorben ist. Und jetzt muss ich mit euch darüber nachdenken, und das machen wir im Laufe der Zeit, was bedeutet, wenn wir von einem geistlichen Tod reden? Das finden wir im Neuen Testament, richtig? Ja, der ist ja geistlich gestorben. Aber er kann ja nur erst geistlich sterben, wenn er vorher geistlich lebendig war. Wann war der Mensch geistlich lebendig? Hat Gott ihn geistlich lebendig geschaffen? Ich behaupte nicht. Und die Beweise muss ich euch liefern, und das werde ich im Laufe der Zeit, nur damit ihr auch schon vorbereiten könnt, und wenn es heute ich noch nicht komplett zum Schluss komme, 1. Korinther 15, diese Stelle habe ich dann immer wieder zitiert, 1. Korinther 15, wo habe ich das? Vers 46, das gucken wir uns dann im Laufe der Zeit nochmal an. Also, der Mensch kommt unter den Todesurteil, und jetzt ist wichtig, die Vergänglichkeit, der Tod bezieht sich auf sein Leib. Das ist der Tod. Das ist übrigens der erste Tod. Wie viele Tode kennt die Bibel? Zwei, gell? Oder drei? Zwei Tode. Den ersten Tod, und das ist der leibliche Tod. Und der zweite Tod, das ist der ewige Tod. Die kennt nicht drei Tode. Geistlich tot, dann leiblich tot, dann ewig tot. Das finde ich nicht in der Schrift. Die Offenbarung 20 lehrt uns, glückselig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Und da müssen wir überlegen, was bedeutet die Auferstehung? Dazu kommen wir dann im dritten, also im letzten Puzzle. Über den wird der zweite Tod nicht herrschen. Kennt ihr diese Stelle, Offenbarung 20? Über den hat der zweite Tod keine Macht. Nicht der dritte Tod, der zweite. Und dieser zweite Tod wird gesagt, das ist der ewige Tod, Feuersee. Also muss der erste Tod ein anderer sein. Das ist nicht der ewige Tod. Sondern der erste Tod ist dann der leibliche Tod. Ich versuche euch das da mit hineinzunehmen, und wenn wir bestimmte Stellen aus dem Neuen Testament uns anschauen, ich denke, wird sich dann auch einigermaßen, ich hoffe, ein klares Bild sich abzeichnen. Aber lasst uns mal erstmal anschauen. Also da beginnt es. Haben wir miteinander hier schon mal darüber gesprochen? Ich muss es einfach fragen. Weil ich manchmal nicht mehr weiß, was ich gesagt habe oder nicht. Haben wir uns angeschaut, wie das eigentlich was da passiert ist eigentlich beim Sündenfall? Haben wir das schon mal hier durchgesprochen? Nee, sondern wie der Teufel es geschafft hat, dass die Menschheit gefallen ist. Und dann lasst mich das mit euch mal ein bisschen genauer anschauen. Wie kam es zu diesem Sündenfall? Was ist da eigentlich passiert? Also die Schlange, wir wissen, wer die Schlange ist. Das ist der Teufel, aus der Offenbarung wissen wir das. Die Schlange, und hier wird sie als Schlange genommen, weil es um ihre List geht. Und er kommt und spricht und kommt zu Eva und sagt, oh, sollte Gott, richtig? Okay. Erste Frage, warum kommt sie zu der Schlange zu der Frau? Ist halt schön. Immer zu Frauen. Kann es nicht sein, gell? Ich vermute nicht, dass das die Lösung ist. Okay. Ja, das ist das Jein. Das führt dahin. Das ist die Folge dann, die dann passiert. Warum ist er nicht zum Adam gegangen und hat gesagt, hey, guck mal die schönen Früchte. Ja? Die Frau ist neugieriger, für die Sünde empfänglicher, offener, emotionaler. War sie dabei oder nicht?
Nein.
Könnte was das, inwieweit könnte das damit zu tun haben? Das hat was damit zu tun. Aber warum, was hat das damit zu tun, dass die Frau eben nicht dabei war, als Gott das Gebot gegeben hat? Warum geht er zu ihr? Gute Frage, gell? Ich behaupte, es hat nichts damit zu tun, dass er eine Frau ist. In erster Linie. Das heißt, das hat nicht in ihrer Beschaffenheit zu tun, dass sie empfindlicher für und offener und emanzipierter oder wie auch immer.
Vielleicht, also es ist so, die Frau hätte ja gewusst, dass sie nicht essen soll.
Okay.
Von dem da hat sie ja gewusst.
Woher hat sie es gewusst?
Wahrscheinlich vom Adam.
Okay.
Und wahrscheinlich, und der Satan weiß ja, was der Adam zu Eva gesagt hat. Der
okay. Okay, sehr, sehr gut. Wir sind fast am Punkt, am Ziel. Ist immer, ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich Fragen stelle und Antworten weiß. Und euch, ich will nicht das Gefühl euch geben, oh, ihr wisst nicht und ich weiß es. Ich will nur durch Fragen zum Nachdenken, dass wir diesen Weg, dass ihr den Weg mit mir einfach geht und nachvollziehen. Was hier passiert, ist Folgendes. Das ist genau das, ist das Entscheidende. Die Taktik ist die, geht er zu Adam und sagt, Gott hat doch gesagt, und Adam, der sagt, nee, hat Gott nicht gesagt. Ja, warum nicht? Weil der Adam die erste Quelle ist. Gott sprach zu Adam und Adam, ich hätte mein Herz noch klingeln im Ohr. Aber warum geht er zu Eva? Das ist die zweite Generation. Die Eva hat selber das nicht gehört. Die hat das nur vom Hören sagen, gell? Die hat ja nur gehört, dass Adam gesagt hat, weißt du, was Gott gesagt hat? Ja, was denn? Wir dürfen nicht essen. Okay. Und dann kommt der Teufel und sagt, oh Eva, weißt du was? Was, ihr dürft gar nicht von allen Bäumen essen? Hä, nee, das hat Adam mir gar nichts gesagt. Nur von dem einen Baum, wirklich? Sollte Gott wirklich das gesagt haben? Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Adam ein paar Dinge vertauscht hat? Vielleicht hat Adam was vergessen. Weißt du, das war halt in der Zeit von Adam so. In der unseren Zeit heute, in deiner Zeit, warum soll das dir heute gelten? Das hat ja Gott wem gesagt? Adam. Und du bist eine nächste Generation. Du musst das neu interpretieren, in deinen Kontext hineinstellen, in deine Kultur. Das sind all die Angriffe, die heute gegenüber das Wort Gottes genauso geführt werden. Die erste Generation, die von Gottes Weisung direkt empfängt, die Gott erfährt, die eine Wiedergeburt erfährt und das Wort festhält, Gottes Wort festhält, die steht fest. Und dann kommt die zweite und dann beginnt's. Sollte wirklich das so sein? Vielleicht gab's Überlieferungsfehler. Über so viel von 1000 Jahren, woher wissen wir, dass das noch Gottes Wort ist, oder? Und das sollte Gott gesagt haben. Der Angriffspunkt ist die zweite Generation. Und schaut euch zum Beispiel das Buch Richter. Das ist für mich eins der größten, also eindrücklichsten Beispiele von diesem. Die erste Generation mit Josa kommt hinein, die das noch alles erlebt hat. Und dann heißt es, und sie blieben beim Herrn. Und dann kommt die zweite Generation. Was passiert da? Die verlassen den Herrn. Und dann müssen die Lektion lernen. Und dann Gott führt sie in Bedrängnisse und dadurch schreien sie zu Gott. Und Gott erhört das Gebet und schickt ihnen einen Retter. Und dieser Retter rettet sie. Und dann leben sie darin und leben so lange, bis dieser Retter gelebt hat, nämlich ein Richter. Ja. Und dann stirbt er. Und dann kommt die neue Generation. Und was passiert? Von vorne. Und das Ganze von vorne. Und das in dem Buch Richter übrigens 7-mal. Was ein gutes was eine Zahl für ganz. Das heißt, das ist der Zyklus. Die nächste Generation vergisst einfach Gott und ist nämlich vom Teufel angreifbar. Und wenn wir, und das noch nebenbei, wenn wir nicht schaffen, die nächste Generation, die hier da sitzt, ihnen Gott vorzustellen und sich zu verankern und sagen, es ist wahr, verlieren wir sie, verlieren wir euch. Ja. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass ihr da seid. Das ist ganz entscheidend. Also der Angriff geht immer auf die nächste Generation. Ja, gerne. Sehr gut, gute Frage. Macht bitte solche Beobachtungen. Das sind gute Beobachtungen. Ich habe eine Idee, aber habt vielleicht ihr auch eine Idee. Warum könnte das so gemeint haben? Also warum sagt sie das so? Hm? Also Kapitel 3, Vers 3, genau. Also die sagt, ihr dürft von allen nicht essen. Das ist ja eine Lüge, gell? Das hat der Gott nicht gesagt. Und dann sagt die Eva, das sagt die Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen und sollt es nicht berühren. Hat es Gott gesagt? Nein, ihr sollt nicht essen, gell? Warum sagt sie das? Bitte? Okay. Genau, warum macht sie das? Das ist eine Interpretation, was du sagst. Das ist eine Auslegung. Das ist die Auslegung Evas, gell? Und wie interpretiert sie das? Was macht sie daraus? Darf ich mal so sagen? Ein Gesetz. Sie macht das, was die Pharisäer und die Sadduzäer und was die Menschen, die Christen seit jeher immer wieder tun. Damit sie das Gebot nicht brechen, machen sie noch einen dazu und noch einen Zaun und noch einen Zaun und noch einen Zaun, damit sie ja nicht nur es, auch nicht berühren und auch nicht anschauen und gar nicht in die Nähe kommen und nicht mal dran denken. Und nee. Das ist Gesetzlichkeit. Hier geht es um Gesetzlichkeit. Dass wir anfangen, Dinge, Gesetze zu geben, die Gott nie gegeben hat. Aber wir aus. Und jetzt ist das Entscheidende. Ist ja nicht schlecht, oder? Nochmal ein Schutz und noch ein Schutz. Oder? Das ist ja eigentlich kann man sagen, ist doch gut, oder? Da ist ja jemand ernst und möchte es nicht brechen. Aber achtet man darauf. Was macht der Teufel? Was will er bezwecken? Was will er bezwecken? Ganz einfach. Okay, damit sie zweifelt. Der Teufel hat doch vor, dass sie das Gebot brechen, oder? Wie erreicht er das? Was denkt ihr? Wie erreicht er das? Richtig. Was ist die Verwirrung? Ich frage, bis ich die Antwort habe. Ja, okay. Genau. Wie? Er verdreht Gottes Wort. Was ist aber... Ich versuche einen anderen Anmarschweg. Warum sind wir ungehorsam? Warum hörst du nicht immer auf deine... Nein, du hörst immer auf deine Eltern. Warum hören wir nicht auf unsere Eltern, haben nicht gehört oder tun es immer noch nicht? Was? Eigenwille. Ja. Weil wir denken, die Eltern gönnen uns nicht. Die Eltern haben keine Ahnung, wie viel Spaß es macht, noch um 12 Uhr wach zu sein. Die waren nie jung, die waren nie Kinder, die waren nie so lange wach. Und die haben keine Ahnung, weil die sind immer um 10 schon müde, wo wir gerade fit werden. Die haben keine Ahnung. Und wenn sie das sagen, wir dürfen es auch nicht, dann verbieten sie uns nur das, was eigentlich Spaß macht. Und die sind ja Spaßverderber. Die Eltern haben keine Ahnung, wie gut es ist, auszugehen, Party zu feiern. Die haben keine Ahnung. Die wissen gar nicht, wie gut die Dinge einen tun, die man da so macht. Und wie gut die Getränke schmecken. Und ich muss jetzt nicht ausmalen, das Bild, oder? So, die wissen es nicht, oder? Aber stell dir vor, das Kind kommt zu der festen Einsicht. Die haben voll eine Ahnung. Die wissen das volle Kanne. Und die wissen ganz genau, wenn ich das tue, tut das mir nicht gut. Wenn das Kind dann von fest überzeugt, wird das tun? Nee. Aber wenn ihr denkt, oh, nein, ich, die verbergen was, die gönnen mir was nicht. Eigentlich, aber das ist ja das, was ich möchte, das, was ich will, das, was mir gut tut. Wenn ich das nicht habe, bin ich der unglücklichste Mensch der Welt. Das weckt in uns Begierde. Das weckt in uns haben wollen. Das weckt in uns, Gott meint es nicht gut mit mir. Wisst ihr, wie der Teufel den Menschen zum Fall bringt? Er bringt uns dazu, durch eine Irrlehre, durch eine Täuschung zu sagen, Gott meint es nicht gut mit dir. Und er verbietet nur. Und er befiehlt nur. Aber du, weißt du was? Hey, du kannst doch selber, du weißt doch, du hast doch selber eine Ahnung, wie gut es ist, nach 12 Uhr wach zu sein. Gell? Ja, genau. Ja, hallo Freund, mach das doch. Wieso musst du auf Gott hören? Ja, weil Gott ja Gott ist. Ja, aber weißt du, wer du bist? Ja, wer denn? Ja, guck mal, was steht in der Bibel? Nach was hat dich Gott geschaffen? Nach Gottes Bild? Ja, wenn du das tust, weißt du, was dann passiert? Dann wirst du sein wie? Und was tut Gott? Er trifft die Entscheidungen. Ja, Halleluja. Hey Mensch, da wirst du erst mündig. Da wirst du erwachsen, dann darfst du selber entscheiden und nicht erst bis 18 warten. Gell? Was hier passiert, und das ist sehr entscheidend, das Gottesbild wird verdreht in einer Generation, die Gott nicht in dieser Weise erfahren hat wie die erste Generation. Und sein Wort wird verdreht und gesagt, Gott meint es nicht gut mit euch. Und dann, schaut mal, was passiert. Und dann kommt das, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Dann heißt es nicht nur, wir dürfen nicht essen, sogar auch nicht berühren. Voll fies. Das hat Gott nicht gesagt, aber das denken wir. Ja, natürlich, nicht nur berühren und noch nicht. Das ist Interpretation. Und das hat was mit Gottesbild zu tun. Was haben wir für ein Gottesbild? Wenn ich glaube, dass der Gott, der Schöpfergott, mir immer alles verbietet, dann werde ich dementsprechend rebellieren. Wenn ich denke, er gönnt mir nichts, dann werde ich rebellieren. Ich bin fest davon überzeugt, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn ich es schaffen würde, meinen Kindern einzureden, dass Müll raustragen Sünde ist, verboten ist, würden sie es heimlich tun. Und ich sage, hey, das darfst du bloß nicht. Was verstecken sie da? Und ich bin mir sicher, ich würde nach Hause kommen, dann würden sie es nicht heimlich gemacht haben, sondern würden in der Mülltonne rumkriechen und suchen, was versteckt er da von mir, was ich unbedingt brauche? Denn sonst würde es ja nicht verbieten. Das ist das hier. Das ist das hier. Und der Teufel will das Gottesbild verdrehen. Wisst ihr, warum die ersten zwei Kapitel in der Bibel stehen? Warum haben wir sie da? Was denkt ihr? Was ist da beschrieben nochmal? Zur Erinnerung, schön hoch. Die Schöpfung. Warum haben wir diesen Bericht? Damit wir
wissen, wer die Welt gemacht hat.
Genau. Und dann eine Diskussions-, Podiumsdiskussion an der Uni mit Antichristen, auch mit denen, Atheisten, Muslimen führen können, dass es ja Gott an 6 Tagen die Welt geschaffen hat und am 7. Tag ruhte, weil wir haben es ja da, haben einen wissenschaftlichen Beweis, gell? Dazu sind sie nicht geschrieben. Glaubt mir, ich glaube, dass es 6 Tage waren. Das hat aber was mit meinem Gottesbild zu tun. Das traue ich meinem Gott zu, dass er spricht und das wird. Dazu brauche ich keine Millionen von Jahren. Und es gibt genügende Hinweise, die von 24 Stunden reden und. Keine Frage. Aber ich glaube, dazu sind sie nicht geschrieben. Wisst ihr, warum die geschrieben worden sind? Um uns zu zeigen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Wusstest du, dass Himmel und Erde, Sterne und Pflanzen und Tiere für die Menschen da ist. Dass Gott sogar einen ganz besonderen Ort geschaffen hat für den Menschen. Und was hat Gott dann gemacht, als er den Menschen geschaffen hat? Nehmen. Verwalte es. Herrsche darüber. Das gehört dir jetzt. Verwalte. Boah, überlegt es mal. Nö, Gott ist voll fies, er gönnt es mir nicht. Er beschneidet nur mein Leben, er liebt mich nicht. Freunde, wenn wir die ersten Kapitel nur richtig lesen würden, müssen wir sagen, wow, das verstehe ich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Schaut euch die ersten zwei Kapitel an, so sehr. Und jetzt gucken wir mit mir Kapitel 2, Vers 9 an. Oh, guckt mal da genau hin, was da steht. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen. Wer hat sie wachsen lassen? Und wie hat er sie gemacht? Ups, das passt ja gar nicht. Gell? Begehrenswert ist böse. Das heißt gut, lecker, fantastisch. Und wie viel hat er gut gemacht, begehrenswert? 2 Bäume? 5? Alle, richtig? Alle übelst lecker. Richtig? Okay. Alle Begehren anzuschauen. Und die waren alle gut zu Nahrung. Okay. Und jetzt guckt mal in Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu Speise. Wow, was für eine Erkenntnis. Was für eine Einsicht. Und eine Lust für die Augen. Und dass der Baum was war? Begehrenswert. So, waren die anderen Bäume nicht begehrenswert? Doch. Waren sie alle nicht gut zur Nahrung? Auf einmal ist das jetzt, wuhu. Wisst ihr, warum auf einmal dieser Baum begehrenswerter ist als die anderen? Weil er verboten ist. Weil er verboten ist. Er war nicht leckerer. Er war auch übrigens nicht mehr vergifteter oder so. Das war nicht der Grund, warum sie nicht essen, weil er halt so gut aussah, aber dabei Gift hatte. Das ist nicht der Punkt. Der ist genauso wie die anderen. Aber was ihn ausmacht, ist, sie dürfen nicht essen. Auf einmal, kennt ihr das, oder? Das, was man nicht haben darf, das muss ich haben. Ich weiß nicht, aber ich kenne das in meinem Leben sehr gut. Ausgerechnet das. Und dann kommt in mir eine Unmut und ein Mitleid und Ungerechtigkeitsempfinden. Und ich suche Schuldigen, warum ich die Dinge nicht habe. Und irgendwann mal komme ich bei Gott an und sage, hey Gott, oh, ist ja wohl fies. Der Baum ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber warum steht der Baum da übrigens? Wer Gott ist. Darüber sprachen wir, gell? Mensch, du bist immer noch Mensch, du bist nicht Gott. Vergiss bitte das nicht, das ist der Baum. Und habe ich euch das mit den Milchmäusen mal erzählt? Gell? Das ist das. Das ist das. Was sind die Folgen? Wurden sie klüger? Wurden sie schlauer? Wurden sie Gott? Nee. Schaut mal nur ganz kurz, was die Eva dann sagt. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Aber schaut mal, was die Eva sagt in Kapitel 3, Vers 13. Das ist wichtig. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Und was sagt die Frau? Die Schlange hat mich betrogen, getäuscht. Das ist die Erkenntnis. Das hat sie jetzt verstanden. Das war Betrug. Das ist nicht so, wie sie sagte. Das ist Lüge. Ich wurde betrogen, ich wurde getäuscht. Ich behaupte, die haben eine Erkenntnis bekommen, die sie vorher nicht hatten. Was haben sie für eine Erkenntnis bekommen? Und eben, für was steht der Baum? Was wird der Baum hervorbringen? Das Erkennen zwischen Guten Bösen. Haben sie die Erkenntnis bekommen? Denn Gott sagt, oh, der Mensch darf hier nicht bleiben. Er hat ja gegessen und ist einer geworden wie wir. Er kann nämlich jetzt erkennen, gut und böse. Was bedeutet das? Was passiert, nachdem sie das gegessen haben? Was passiert mit den beiden? Was machen die? Was bedeutet die Erkenntnis von Gut und Bösen? Um was geht es da? Bitte? Ja. Warum? Weil sie nackt sind. Auf einmal fällt ihnen ja ein, Obst, du siehst ja anders wie ich aus. Ja. Vorher sind sie da rumgelaufen, kein Problem. Und jetzt, peinlich. So, oder? Meine kleine Tochter sagt, Teile des Körpers. Haben Sie die Teile des Körpers entdeckt? Ja, das ist ein guter Ausdruck, finde ich. Teile des Körpers. Ja. Also, ist das das? Vorher nicht entdeckt und jetzt auf einmal waren sie blind dafür? Gott fragt interessant, woher weißt du, dass ihr nackt seid? Wie kommst du überhaupt darauf? Ja, hallo, ich habe Augen. Ich gucke mich an, ich gucke sie an. Da sieht anders aus. Also das kann nicht das sein, oder? Warum? Was ist das? Es geht hier, sie waren nackt. Warum? Wurden ihnen die Augen aufgetan, Vers 7. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie heften sich Feigen, Blätter zusammen und machten sich Schürzen. Das, was hier dahinter steht, ist Scham. Was dahinter steht, ist bloßgestellt. Das ist, wenn man sagt, auch jemand, die entblößen, bloßgestellt, enthüllt. Um was geht es hier? Es geht hier um Schuld. Welche Erkenntnis bekamen sie? Sie wurden sündig. Sie wurden schuldig. Vor wem? Der Baum. Gott sagt nämlich, wenn ihr isst, dann werdet ihr nämlich begreifen, dass ihr gegen mich gesündigt habt. Schuldig geworden sind. Der Baum an sich hat nichts Magisches, sondern die Tat an sich selbst, etwas gegen Willen Gottes zu tun und dann dieses Bewusstsein werden, das Gewissen, bam, schuldgeladen, gegen Gottes Gebot gebrochen. Diese Erkenntnis hatten sie vorher nicht. Warum? Weil sie nicht kein Gebot übertreten konnten. Da, wo kein Gebot, keine Übertretung. Da, wo keine Übertretung, keine Sünde. Aber das bedeutet nicht, dass der Mensch vorher nicht dann in der Lage ist zu sündigen, oder? Oder? Bedeutet das, wenn kein Gebot ist, dass der Mensch vollkommen ist? Eigentlich nicht, gell? Man weiß es ja noch nicht, oder? Warum nicht? Weil es keine Prüfung, kein Gebot ist. Freunde, das bedeutet nicht, dass der Adam vor dem Sündenfall sündlos, fehlerlos, perfekt war, in dem Sinne, dass er geistig war. Versteht ihr das? Erst an dem Baum hat man gemerkt, ob er nämlich fehlerlos ist oder nicht, ob er gehorsam ist oder nicht. Und was hat der Baum offenbart? Er ist nicht gehorsam. Nicht der Baum hat den Ungehorsam gemacht. Der Baum hat nur das hervorgebracht, was er ist. Ungehorsam. Fleisch. Wer kann mir nochmal sagen, was bedeutet Fleisch? Schwach, gell? Schwachheit. Nicht in der Lage, von sich selbst etwas zu tun, oder? Das sollte es zeigen. Der Mensch, du bist Fleisch. Der Mensch kann nicht den Maßstäben Gottes, du kannst nicht nach meinem Maßstäben leben. Okay? Und dann kommt nämlich auf einmal, dann genüge ich ja Gott nicht. Ich habe ja Schuld. Und was macht der Mensch sofort, was übrigens das in Menschen drin ist bis heute? Was macht Adam und Eva? Bitte? Verstecken sich. Ab in die Büsche. Das schlechte Gewissen treibt uns weg von Gott. Oh, dann kann ich mit ihm keine Gemeinschaft haben. Dann kann ich nicht beten und in den Gottesdienst gehen. Kennen wir diese Mechanismen, oder? Das treibt uns weg von Gott. Das ist das, was hier passiert. Und dann versuchen sie das irgendwie zu kitten, buchstäblich. Was machen sie dann? Noch nicht? Schürzen. Was? Sie machen sich Kleidung. Ja, aber die beginnen sich, da sagen sie, und sie erkannten und hefteten sich Feigenblätter zusammen. Also die erste Öko-Klamotte, die dann ganz grün. Ohne irgendwelche, ja, einwandfrei, oder? Hey, perfekt. Kein, okay, übertreiben wir nicht. Aha. Ja. Ja, gucken wir, kommt sofort hier. Ja, ist aber, wir sind dabei. Im Geiste sind wir vom Herrn klar, gell? Sehr gut. Was machen die hier, Freunde? Was ist der Versuch? Was machen sie? Was versuchen sie gerade? Wenn sie selber Öko-Klamotten machen, was machen sie damit? Was bedecken sie? Ihre Schuld. Wer bedeckt ihre Schuld? Sie selber. Vor Gott selbst gerecht werden. Ich versuche alles zu tun, damit meine Schuld zwischen mir und Gott nicht mehr ist. Das ist Werkegerechtigkeit. Oder? Oh, und das noch tun und das noch tun und noch viel beten und bisch, 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 wie auch immer. Aber der Mensch versucht selbst, sich seine Schuld, die er vor Gott jetzt hat, zu bedecken. Und das ist ein hoffnungsloser Fall, gell? Denn als dann Gott kommt, dann haben ihre schönen Klamotten nicht gereicht, haben sie nicht gesagt, hey Gott, machen wir mal eine Modeschau, guck mal. Dann haben sie da hey, ich habe noch eine Kollektion. Ja. Das haben sie nicht gemacht, sondern ab in die Büsche, verstecken sich. Und das bedeutet, das hat ihr Gewissen nicht beruhigt. Das hat ihnen nicht das Gefühl gegeben, oh, es ist genug. Oder? Was sagt sogar Adam? Schaut mal in Kapitel 3, Vers, ab Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Das bedeutet nicht, dass er tagsüber Gott nicht wandelt, weil das ihm zu heiß ist. Das ist eine komische... Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also sie fliehen. Und Gott rief den Menschen und sprach, wo bist du? Und schaut mal, abgesehen davon, dass das jetzt Mission ist, abgesehen davon, dass es jetzt Gott geht und sucht Menschen, da beginnt Evangelisation. Da beginnt die Rückgewinnung des Menschen. Hier, auf den ersten, da beginnt Gott zu suchen und zu retten, was? Hier geht's. Wo bist du? Aber dieses ist damit begriffen auch Standortbestimmung. Wo bist du, Mensch? Wo stehst du nun jetzt? Wo bist du? Auf welcher Seite stehst du? Wer bist du? Wo bist du jetzt? Mit dem, was du getan hast. Wo bist du? Versteht ihr das? Standortbestimmung. Ich muss jetzt sagen, wo bin ich? Oh, ich bin in Schuld. Denn schaut mal, was er sagt. Bin ich zu laut, bisschen fürs Mikrofon? Da sagt er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Aha, da ist Angst vor Gott. Warum? Jetzt guck mal hinein. Nee. Ja. Aber was sagt er genau vom Wortlaut? Und dann kommen wir nicht drauf. Weil ich? Ja, wie hast du nicht gerade hier schöne Klamotten gemacht? Versteht? Du hast doch bedeckt. Wieso sagst du, du bist nackt? Und hier geht es nicht darum, dass er bei der Flucht bei Sachen verloren hatte. Das ist es nicht. Er hat nicht so gut gehalten. Ja. Das ist es nicht. Nein, der Punkt ist der. Warum denkt er, oder warum ist das so? Es reicht nicht. Egal, was der Mensch macht, egal, wie sehr er versucht, aus seiner eigenen Kraft die Schuld zu bedecken, es wird nie reichen. Er wird nie das Gefühl haben, es reicht. Gell? Erinnert ihr euch an den jungen Mann, der zu Jesus kam und sagte, was soll ich tun, oder? Und Jesus sagt, halt die Gesetze. Und was hat er gesagt? Okay, und warum kommt er und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, wenn du alles getan hast? Warum Warum hast du keine Heilsgewissheit, wenn du alles getan hast? Weil es nie reicht, was du getan hast. Es reicht nicht. Da kommt das Herz nicht zur Ruhe. Wir kommen da nicht zur Ruhe. Ja, es reicht nicht. Der Mensch kann nicht. Schuld. Okay, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich merke, wir kommen heute nicht über 1. Mose 3 raus. Aber das nächste Mal ist ja gut, gell? Wir haben ja noch ein paar Freitage. Aber schaut mal, wie geht's weiter? Was macht Gott? Oder beziehungsweise, was macht Adam? Das kennen wir. Ja, das kennt jeder von uns. Er stellt ihn zur Rede. Was hast du getan? Oder wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Interessant, wer hat dir erzählt? Wer hat es ihm erzählt? Aha, nicht die Eva. Du bist nackt. Nein. Oh, woher weißt du denn das? Erkenntnis. Das ist die einzige Erkenntnis, die der Mensch gewinnt in seiner Loslösung von Gott, in seiner Emanzipation. Das ist die einzige Erkenntnis. Schuld. Er wird nicht klüger. Was übrigens eine feministische Theologie, habt ihr was gehört von einer feministischen Theologie? Eine Frauenbewegung, wenn ich das ganz einfach, wisst ihr, was sie sagt? Die Eva hat der Menschheit einen Gefallen getan. Denn die hat den Mensch mündig gemacht, emanzipiert. Die hat ihm einen Gefallen getan. Die Eva hat den Mensch zu einem denkenden Wesen gemacht. Dass er selbstständig sagen kann, gut oder schlecht. Hey, sag doch Danke der Eva. Wieso schimpft ihm auf sie? Das ist feministische Theologie. Natürlich muss man die Eva jetzt gut darstellen, um dann zu begründen, warum die Frauen da jetzt nicht so schlecht sind. Gell? Ja, die Frauen haben gerade der Menschheit einen Gefallen getan. Der Adam war der Trottel. Der Mann, der war auch der Trottel, abgesehen davon. Denn, ich bin ganz kurz zu schnell gewesen. Schaut mal nochmal in mir, Kapitel 3, Vers 6. Sie sieht, dass es gute Einsicht ist und sie isst es. Und was, schaut mal, und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab es ihren Mann. Und dann, was steht denn da? Nee, zuerst vorher? Der bei ihr war. Wo war Adam? Ja, irgendwo auf dem Feld, kommt zurück. Eva, was hast du getan? Hey, komm, ihr seid doch nicht so streng. Der stand daneben. Hier ist. Okay. Mach keinen Stress. Keine Ärger haben. Ja, Frauchen, das, was du sagst, tue ich. Ja. Oh. Was hat er nicht getan? Was hat er nicht getan? Was hat er nicht getan? Er hat nicht gesagt, hey, Frau, was hat Gott gesagt? Hey, bitte lass es sein. Hey, Gott hat doch gesagt, oder? Oh, wenn ich das dir sage, verliere ich sie. Da kriegen wir Ärger. Was hast du gesagt? Gilt keiner mehr. Es gilt keine andere. Ja, das ist das Schicksal, gell? Keine andere. Ja. Wisst ihr, wie viele Kompromisse geschlossen werden, weil man genau, oh, wir wollen doch unsere Jugendlichen nicht verlieren. Oder? Wir wollen doch unsere nächste Generation nicht verlieren. Hey, wenn wir so uns eng an das Wort Gottes halten, dann sagen sie, hey, mit euch, mit dem Gott wollen wir nichts zu tun haben, oder? Kommt euch das bekannt vor, gell? Die Zugeständnisse, die permanenten Zugeständnisse, relevant zu sein. Die ganze Diskussion, die heute geführt wird übrigens, mit der ganzen Gleichstellung und mit diesem, in Baden-Württemberg, mit diesem ganzen Papier hier und mit diesem, ihr wisst, was ich meine, ja. Ja, die ganze versucht in die Kinder von klein auf, ihr entscheidet selber, ob ihr Mann oder Frau sein wollt. Überlegt das mal. Du bist selber Gott und kannst entscheiden, willst du Mann oder Frau sein. Aha. Ach so. Wer ist Gott, dass du auf ihn hörst, dass er dann für dich die Entscheidung, wer du bist? Wer sind die anderen, dass die dir sagen, was Gottes Wort sagt, wie man leben muss, Mann mit Frau und Frau mit Mann? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Oh, das ist vielleicht falsch verstanden. Im Hebräischen kann man das vielleicht anders deuten. Und. Aber wisst ihr, wenn wir nämlich nicht mit dem Zeitgeist mitgehen und nicht sagen, ja, jetzt wir Gemeinden und Kirchen, ja stimmt, eigentlich müssen wir ja tolerant sein, dann verlieren wir ja die Welt. Dann verlieren wir ja Menschen. Dann sind wir ja nicht mehr relevant in der Welt. Dann hört ja niemand mehr auf uns. Na gut, dann essen wir halt. Das ist das hier. Adam, der das Wort Gottes bekommt, übernimmt nicht die Verantwortung, die Rolle einzunehmen, die er bekommt. Nämlich als Wächter der Seelen, die Gott ihm anvertraut hat. Die Folgen sind katastrophal. Man verliert nicht nur die Frau. Er verliert nicht nur die Frau in dem Moment übrigens. Er verliert sein Leben. Tod. Tod. Die Folge dessen ist der Tod. Und das ist das, was wir haben. Das ist die Folge, ist der Tod. Gott stellt ihn zur Rede und sagt, wie kommt das? Und was sagt Adam? Das kennt ihr alle gut. Aus eurem eigenen Leben wahrscheinlich. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ich habe es, glaube ich, euch schon mal gesagt, aber das ist bei mir, das ist so humorvoll, dass ich das so mag. Ich glaube, John MacArthur, als er darüber gepredigt hat, hat gemeint, dass der Adam dann sagt, hey Gott, du bist schuld. Ich habe mich schlafen gelegt, da war ich ledig. Ich bin aufgewacht, war ich verheiratet. Die Frau, die du mir gegeben hast. Du bist schuld. Weißt du, die soll doch eine Gehilfin sein. Du bist schuld. Letztendlich, das ist das, was bei uns immer wieder passiert. Bock. Ihr müsst jetzt euch nicht outen, kein Seelenstrips jetzt hinlegen. Aber geht in euch selber. Erinnert euch an die letzte Situation, wo ihr in Frage gestellt worden seid. Ich hoffe, das ist wahrscheinlich nicht so lange her. Und jetzt denkt man darüber nach, wie habt ihr reagiert? Das erste ist, ich? Nee. Wie kommst du darauf? Es sind immer die anderen. Immer die anderen. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für das, was wir tun. Und übrigens, das ist das Grundproblem. Nicht, dass wir nicht das tun, was wir tun sollten. Das ist nicht das Problem. Denn da gibt es jemanden, der kann Abhilfe schaffen. Das Grundproblem, dass wir nicht eingestehen können, oh, ich habe gesündigt. Oh, ich habe die Verantwortung, die du mir gegeben hast, nicht wahrgenommen. Habt ihr euch gefragt, warum permanent in der Bibel davon die Rede ist, dass der Adam gesündigt hat und nur an einer Stelle, dass die Eva eigentlich die Erste war, die gegessen hat, der erste Timotheusbrief? Da heißt es, dass die Eva die Erste war. Sonst heißt doch immer, der Adam hat es verbockt. Gell? Ist ja voll fies, dem Adam in die Schuhe zu schieben, was die Eva zuerst getan hat. Warum redet die Bibel davon, dass der Adam es getan hat?
Ihm wurde die Verantwortung.
Ja, weil er die Verantwortung hatte. Weil er die Verantwortung hat. Erinnert ihr euch an Saul und David, oder? Und guckt doch, was Saul getan hat und was David getan hat. Und guck mal, was Gott mit Saul getan hat, nachdem er ungehorsam war, und was er mit David getan hat, nachdem er ungehorsam war. Was würdet ihr sagen? Wer hat mehr Schuld auf sich geladen, Saul oder David? Eigentlich David, oder? Also nach unserem Ermessen ist das weit gravierender. Er hat sogar Leute verschont und sie nicht getötet, Kinder und Frauen und sogar, oder? Wo liegt es aber das Problem? Warum verwirft Gott sofort Saul und David kriegt noch eine Chance? Ich? Nee, das Volk hat's getan. Ich bin voll, meine Hände sind rein. Ich wusste, das Volk hat's getan. Ich nicht. Ehre mich. Ich habe keine Schuld. Das Volk, das du mir gegeben hast, das Volk, das du mir gegeben hast, sie haben es verbockt. Wieso soll ich meinen Kopf dafür gerade halten? Die Frau, die du mir gegeben hast, wieso soll ich meinen Kopf dafür? Die hat es getan, nicht ich. Ich bin nur ein Leidtragender in der ganzen Situation. Was sagt David aber? Ja, an dir habe ich gesündigt, Gott. In Schuld bin ich geboren. Ich bin sogar schon so zur Welt gekommen, nämlich verdorben. Psalm 51. Von Mutterleibe an bin ich so verdorben. O, schaffe in mir ein reines Herz. Gott, wenn du das nicht schaffst, dann kann ich es nicht. Da bringt sogar kein Opfer. Nichts bringt es. Kein Kleid machen. Kann das nicht reinmachen. Und dann sagt Gott zu David, das ist ein Mann nach meinem. Warum? Weil er so perfekt ist? Nein, weil er, und das nennen wir, bußbereit ist. Das sucht Gott. Nicht perfekte Menschen. Denn es gibt keine. Er sucht Menschen, die eingestehen, oh, in Schuld bin ich. Nicht die und der und der und alle anderen sind schuld, aber ich nicht. Ich hab's ihm. Nein, nein, ich bin nur ein Leidtragender. Und wenn schuld, dann nur, weil es mich dazu gebracht hat. Das ist das Problem in vielen Beziehungen, dass vor Gott, dass wir die Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe mich oft gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, was ist, wenn Adam gesagt hätte, oh, es tut mir leid, Gott. Es tut mir so leid. Hab's voll verbockt. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und was macht die Frau? Hat die Schlangen. Miau, miau, miau. Und schaut mal, was Gott macht. Wie geht Gott vor? Wie geht Gott vor? Er beginnt. Oh, Schlange. Und dann geht er. Und dann kommt er zum Mann. Und braucht ihr eine Pause oder können wir bis halber durch? Oder wollt ihr eine Pause haben? Sagt mir, ich bin da voll flexibel. Ja, können wir bis halber das machen? Okay, super. Also, schauen wir mal, was das mit der Schlange, das lasse ich jetzt, weil wir das schon mal kurz angeschaut haben und in einem anderen Zusammenhang wir auch uns das nochmal anschauen werden. Aber jetzt kommen wir, was die Folgen des Sündenfalls. Jetzt wird uns aufgezeigt, was bedeutet sterblich? Welche Konsequenzen bringt dieser Ungehorsam gegenüber Gott? Was bringt die Konsequenz, sich aus der Verantwortung und aus der Beziehung von Gott getrennt zu haben, das Leben selber in die Hand genommen zu haben? Welche Folgen wird es bringen? Und ich gehe mit euch durch. Die erste Konsequenz ist, das mache ich hier schnell, Vers 15, es ist die Feindschaft zwischen Mensch und Teufel. Nur nebenbei, das hat Gott geschaffen. Und er macht die Feindschaft zwischen Mensch und Teufel. Und er setzte, guck mal, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Gott setzt Feindschaft. Diese Beziehung ist ungesund. Diese Beziehung ist ungesund. So, aber darüber, wie gesagt, noch zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Jetzt will ich mit euch anschauen, welche Konsequenzen hat das? Erstmal für die Frau, also jetzt geht das Gericht sozusagen von hinten. Die Ursache wurde erforscht und jetzt geht es sozusagen rückwärts. Okay, also nachdem er der Schlange das Urteil gesprochen hat und die Konsequenzen für die Schlange, dann heißt es für die Frau, zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird dich über dich herrschen. Eine Bibelstelle, wo die Männer sehr gerne natürlich das auswendig lernen und sagen, jawohl, das ist doch gut, oder? Manche Männer fragen sich, ja, wo ist da der Fluch? Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird nicht, das ist doch kein Fluch, das ist doch Segen. Ja? Also müssen wir gehen, wo liegt das Problem? Erstens, der Fluch liegt beim Kindergebären und nicht bei Kindern. Ja? Das Kindergebären und das unter Schmerzen, das ist der Fluch, die Konsequenz. Nicht, dass die Kinder sind nicht der Fluch. Ja? Das ist wichtig. die Mühsal deiner Schwangerschaft, genauso übrigens beim Mann, nicht die Arbeit ist der Fluch, sondern dass sie anstrengend wird. Es gibt schon ein paar Kollegen, die zu mir kamen und meinten, oh Willi, arbeiten ist doch Sünde, arbeiten ist doch Fluch. Das hat nur von Adam, also keine Kinder und keine Arbeit, dann entziehen wir uns dem Fluch. Gell? Nein, nein, die Mühsal, dass es anstrengend wird, das sind die Folgen, nicht die Arbeit. Ja. Das ist keine biblische, theologische Argumentation, sich arbeitslos zu melden. Ja, steht doch im Mose. Ja. Nein, ist nicht. Also, wo liegt das Problem? Schauen wir uns das mal ganz, nicht ganz, aber ein bisschen an. Ganz können wir nicht aus Zeitgründen. Auf jeden Fall. Das Erste, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Das heißt, wenn Leben entsteht, das wird ein schmerzvoller Prozess. Dass Leben entstehen kann, ist ein schmerzvoller Prozess. Das hat was mit Wehen zu tun. Und die ganze Welt liegt in Wehen, in Schmerzen. Und Gott spricht von Wehen in der Offenbarung, bis das eigentliche Leben kommt. Das ist ein sehr schmerzvoller Prozess, der da stattfindet. Und jetzt, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. So, Freunde, ich weiß nicht, aber wenn, eigentlich ist es andersrum, oder? So, wenn ich das Verhalten in der freien Wildbahn mir anschaue, zwischen Männchen und Weibchen, dann sehe ich das irgendwie anders, nämlich dass das Verlangen der Männer nach den Frauen ist, oder? Also dieses Verlangen, müssen wir ganz genau anschauen, ist es nicht das, was wir unter Verlangen vorstellen. Es ist nicht so, oh, Schmacht, wuhu. Ich meine, es kann schon sein, ein paar Exemplare, ich habe es noch nie erlebt, so intensiv, so, aber vielleicht gibt es ein paar schöne Exemplare unter euch, wo ihr denkt, wo die Frauen so Schmacht, oh. Dazu muss ich schwarze Haare haben, blaue Augen, die Hälfte Gewicht und so. Vielleicht passiert es dann. Ich bringe alles, um nicht angeschmachtet zu werden. Also meine Erfahrung ist woanders. Ich habe immer rumgeschmachtet. Also so, immer. Ich war verliebt, ja. So. Und niemand war in mich verliebt, bis dann eine kam. Gott sei Dank. Also. Dieses Verlangen ist nicht dieses Begehren, das ist nicht so, ich will dich haben, weil ich dich so toll finde und du so Begehren wird attraktiv und bla bla bla. Okay? Das ist das nicht, sondern dieses Verlangen ist das Wort Teshuah und das bedeutet herrschen, kontrollieren, beherrschen. Ich möchte euch das zeigen, was das bedeutet. Ich denke, ihr wisst nämlich ein paar Verse weiter, taucht es nochmal auf. Das habe ich euch schon mal vorgelesen in einem anderen Zusammenhang. Aber schaut mal in Kapitel 4, als Kain und Abel-Geschichte stattfindet, was Gott zum Kain dann sagt. Und nach dir, Vers 7 am Schluss, Kapitel 4, Vers 7 am Schluss. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Und das geht um die Sünde. Ich lese auch Vers 7 vielleicht zusammen. Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür, okay? Es geht um die Sünde. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, okay? Und glaub mir, es ist doch nicht so, dass die Sünde sagt, oh Willi, du bist so schön und du bist so begehrenswert, ich brauche dich. Das macht die Sünde nicht. Aber was macht die Sünde? Sie will mich beherrschen, kontrollieren, bestimmen. Und schaut man dann, und nach dir wird ihr Verlangen sein, du sollst über sie, merkt, das ist die gleiche Formulierung. Lesen wir nochmal Kapitel 3, Vers 16, am Ende. Nach dem Mann wird dein Verlangen sein und er soll über dich herrschen. Wisst ihr, was hier und in beiden Fällen, um was es hier geht? Das Problem ist, die Konsequenz der Sündenfall, die Konsequenz darum, dass die Frau die Schöpfungsordnung durchbrochen hat, sich emanzipiert hat, in dem Sinne, die nächste Generation gesagt, nee, ich entscheide, ist die Folge, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerstört und die Beziehung zwischen Mann und Frau ist zerstört. Die Frau wird sagen, die Frau wird versuchen, den Mann zu kontrollieren, zu beherrschen und der Mann wird versuchen, die Frau zu kontrollieren und zu beherrschen. Du bringst mir mein Bier aus dem Keller. So klassisch, ja. Ich trinke keinen zufrieden. Also, das habe ich noch nie gesagt, würde ich nie mich trauen. Ja. Nur Radler. Nein, nein. In gleicher Weise, das ist nämlich ein Kampf. Die Sünde wird versuchen, dich zu beherrschen und du wirst versuchen, die Sünde in den Griff zu kriegen. Ist das eine gute Beziehung? Das ist ein Kampf, oder? Das mit Niederlagen. Das ist das Problem. Übrigens, der Grund für das, was wir haben mit den ganzen Ehescheidungen, Problemen in Beziehungen, liegt hier darin. Jeder will den anderen für sich kontrollieren. Ich will jetzt kein Eheseminar hier machen, aber du bist für mich da. Und ich tue dich dahin bringen, ich will dich so beherrschen, dass du für mich da bist. Die Frauen wissen schon ganz genau, welche Knöpfe sie drücken, um die Männer zu kontrollieren. Ja. Und die Männer, die wissen ganz genau, was sie tun müssen, um die Frauen zu kontrollieren. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und dieses übrigens Herrschen, das ist nicht das gleiche Wort, was wir am Anfang haben, wo Gott sagt, die Menschen herrschen über die Schöpfung. Das ist ein anderes hebräisches Wort. Es ist nicht das gleiche. Hier ist nicht damit gemeint, die Frau wird sich gegen den Mann auflehnen und der Mann wird halt seine Pflicht tun und die Frau beherrschen. Und dann kann man, das Problem ist, die Frau hat ja rebelliert und der Mann muss es halt wieder in den Griff kriegen. Halleluja. Von wegen. Wo ist eine Ehe geglückt so? Wo der Mann sagt, aber ich habe das Recht, ich habe das Sagen, ich muss aber die Schöpfungsordnung aufrechterhalten. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay? Das ist, die Konsequenz ist, es bringt den Tod in die Beziehungen hinein. Es trennt das, was der Tod eigentlich bedeutet. Trennung. Es trennt. Oh, wie sehr brauchen wir eine Erneuerung, gell? Und wir müssen fragen, wie wird das wieder gut? Und das wird nicht gut, indem man sich einfach anstrengt. Da muss mehr passieren. Und ich sage schon mal, da muss Christus passieren, um das wieder gut zu machen. Ja, aber dazu noch mehr. Das hat was mit dem wiedergeborenen Menschen zu tun. Ja. Okay, also das ist die Konsequenz in Bezug auf die Frau und die Beziehung. Es wird schwierig werden. Und ich denke, die Geschichte zeigt es, oder? Könnt ihr mir es ist schwierig, aber ich würde es so sagen, in 95% aller Berichte aus der Bibel sind Tragödien, Familientragödien. Ihr müsst nur Kapitel 4 lesen und dann fängt es schon an, oder? Brudermord. Schaut euch die Geschichte von Lot, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, David. Katastrophe. Eine Tragödie nach der anderen. Das zeigt die Folgen des Sündenfalls. Das zeigt den Tod, der dahinter steht. Und deswegen schreien wir und ist die Frage, aber wer wird uns erlösen? Wer wird uns herausbringen? Wer bringt uns wieder in eine Beziehung, die funktioniert? Und dazu braucht es etwas, damit eine Beziehung wieder funktioniert. Und das hat Jesus getan, dass eine Beziehung wieder Frieden geschaffen. Die Feindschaft abgetan. Da steckt alles dahinter. Okay, also, und jetzt zu dem Mann noch, damit wir das hier noch bis durch haben. Also, was sagt er zu dem Mann? Du sollst davon essen. Vers 17. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört. Interessant, oder? Zu dem Mann, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, ist es schlecht, auf die Stimme der Frau zu hören? Ist ja voll böse, gell? Also die Lektion, die wir gelernt haben, höre nicht auf die Stimme deiner Frau. Wenn ihr jetzt nach Hause geht und das bei der Frau und sagt, ich krieg dir echt einen Hintern versohlt von mir. Und die Frauen dürft gern zu mir kommen und sagen, wem ich einen Hintern versohlen darf. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Hör nicht auf die Stimme der Frau. Oh, wäre ich arm, wenn ich das nicht tun würde. Vor wie vielen Fehlern hat sie mich schon bewahrt? Ja. Wo liegt das Problem? Ja. Nicht auf die Stimme Gottes gehört, das ist das Problem. Hier geht es in der Spannung, Gott offenbart es und dann kommt es, oh, nicht anrühren, nicht mit anderen, aber doch, vielleicht Gott hat es doch nicht so gemeint, jetzt komm. In dem Moment, wo jemand, in dem Fall die Frau, dich von dem Willen Gottes abbringt und du hast nicht die Verantwortung wahrgenommen, sie am Wort zu halten, zu bleiben. Du sagst, nee, Gott hat gesagt. Ich würde sagen, weil du nicht treu geblieben bist. Darum geht's. Und die Folgen sind katastrophal. Du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal musst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Das ist es. Es wird mühsam. Dein Leben wird mühsig. Warum verflucht Gott den Acker? Was hat er damit zu tun? Bitte? Von was wurde der Adam genommen? Aha. Mit dem Fall Adams fällt die ganze Schöpfung, nämlich das alles, woher Adam nämlich genommen wurde. Das ist, was die Bibel sagt, dass durch den Fall des Menschen die ganze Schöpfung in die Mitleidenschaft gezogen wurde. Kapitel 8, die seufzt seitdem und wartet, bis sie endlich erlöst wird. Genauso mit den Menschen. Von dem Erde, schaut mal, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Das ist der Grund, weil du von ihm genommen bist. Du hast die Konsequenzen. Du trägst die Konsequenzen für das alles. Du hast es mit hineingezogen. Und jetzt, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Freunde, das ist der erste Tod. Der Mensch wird wieder Staub. Gott wird sein Lebensodem. Und wir sagen Geist, aber ich sage jetzt bewusst Lebensodem, weil wir Geist automatisch den Heiligen Geist verbinden und dann denken, aber dann ist doch der Heilige Geist da oder so. Hier geht es um den Schöpfergeist. Der Geist Gottes, der übrigens Lebende oder Geist, Wiedergeborene oder Nicht-Wiedergeborene, am Leben erhält. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Dass Menschen überhaupt funktionieren, dass die Erde funktioniert, haben wir dem Lebensodem Gottes zu verdanken. Ich denke, da ist jetzt, muss ich das nicht nochmal entfalten. Aber wenn Gott diesen Lebensodem von Menschen zurücknimmt, dann wird das wieder Materie. Denn nur sein Geist macht, dass Materie lebt. Wenn Gott das zurück, Mensch wird sterblich. Und das ist wichtig. Der erste Tod ist nicht der geistliche Tod. Der erste Tod ist der leibliche Tod. Der Mensch wird wieder verwesen, zu Staub werden. Und jetzt schaut man Vers 21, was dann passiert. Damit ist gut, dass wir gleich damit aufhören. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gell? Warum macht es Gott? Weil die Klamotten nicht so schön aussahen. Ja. Weil der Mensch nicht seine Schuld bedecken kann. Also, was macht Gott? Er bedeckt die Schuld des Menschen. Ich mache es, sagt Gott, nicht du. Mensch, du kannst das nicht wieder in Ordnung bringen. Ich muss es tun. Und hier, wie macht es Gott? Warum macht Gott das hier so? Warum hat Gott nicht gesagt, oh Adam, du hast einfach die falschen Bäume ausgewählt. Da gibt's die Palmen, die haben viel schönere Blätter, die sind viel größer. Was macht Gott? Wie bedeckt er? Er macht ihm Leibröcke aus. Warum ist das so wichtig? Warum ist das Fell so wichtig? Damit man das Fell abziehen konnte, musste vorher ein Tier sterben. Gell? Und dann sterben, Blut vergießen, das mit dem Bild, das hat was mit Sterben zu tun. Das heißt, damit die Schuld von Adam und Eva, vom Menschen, bedeckt wird, musste jemand an ihrer Stelle sterben. Und ihr versteht, worauf das hier hinausläuft, oder? Merkt ihr, wie auf den ersten Zeilen der Bibel schon uns hingewiesen, wir wissen nur, ich sag mal so, Wenn wir zum ersten Mal die Bibel lesen würden, würden wir noch nicht viel wissen. Wir wissen natürlich, dass das Lamm geschlachtet worden ist für uns. Dass unsere Schuld durch sein Blut bedeckt ist, oder? Die Formulierungen kommen euch bekannt vor. Und bis in die Offenbarung, dass wir auch etwas bekommen von ihm, oder? Wisst ihr, was wir kriegen? Schöne weiße Gewänder. Ja, das ist ein Bild. Das bedeutet nicht, dass, keine Angst, Jungs, dass ihr dann nur in so Gewändern rumlaufen müsst oder so. Das heißt, unsere Schuld wird bedeckt sein. Ja, darum geht's. Hier beginnt es schon und uns wird gesagt, Gott bringt es wieder in Ordnung. Wie? Es muss ein Opfer geben. Es muss jemand stellvertretend für die Menschheit sterben. Wir wissen noch nicht, dass es ein Lamm ist, gell? Ein fehlloses. Das kriegen wir nur dann mit, wenn wir die Bibel ein bisschen weiterlesen. Aber versteht ihr, wenn ich immer wieder betone, dass wir das Erlösungswerk Jesu nicht richtig verstehen, wenn wir diese ersten Zeilen der Bibel nicht richtig verstehen? Weil hier beginnt es. Hier werden wir auf die Suche geschickt, auf die Spur gebracht, damit wir verstehen, warum der Johannes der Täufer gesagt hat, siehe das Lamm Gottes. Hier beginnt es. Schuld muss bedeckt sein. Es muss gesühnt werden. Denn Nacktheit steht für Scham, für Sünde, für Schuld. Und das muss bedeckt sein. Darum lauft ihr übrigens alle mit Klamotten, abgesehen davon, dass es kalt ist jetzt gerade. Ja, ich will nicht zu arg abschweifen. Jetzt lass uns die letzten Verse nochmal anschauen. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden einer von uns. Die Formulierung alleine ist schon interessant, gell? Einer von uns. Nicht der Mensch ist geworden wie ich, sondern einer von uns. Warum das?
Ein geistliches Wesen.
Okay, aber... Okay, hat er jetzt einen Geist bekommen hier? Ah, okay. Wo finden wir das, dass die Menschen wie die Engel sind?
Matthäus, wir werden, sie werden sein wie die Engel, aber das geht um die Zukunft.
Aha.
Aber da geht es auch um das Heil.
Schaut mal, Kapitel 1, Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Okay. Also das ist uns, das ist die Mehrzahl. Und jetzt die Frage. Sagt Gott, okay, Engel, lass uns loslegen. Okay. Finden wir nirgendwo in der Bibel, dass die Engel bei der Erschaffung der Menschheit eine Rolle gespielt haben. In dem Sinne, dass sie bei der Erschaffung, ich gebe aber eine Menge an Stellen, wo wir wissen, wer alles eine Rolle gespielt hat bei der Erschaffung des Menschen, durch wen alle Dinge und zu wem alle Dinge und für wen alle Dinge geschaffen worden sind. Ja, das ist Jesus. Ich denke, manche Theologen, die sich weigern, hier die Dreieinigkeit Gottes zu sehen, die sagen, das ist das majestätische Plural. Ja, also, wenn ich sage, lasst uns nach Hause gehen, Willi. So. Ja. Königlicher Willi, ja, so in diesem Sinne. Nee, hier, ich denke, das ist der dreieinige Gott, der den Ratschluss fasst und sagt, lasst uns machen. Gott Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Warum erwähnt er das, abgesehen davon auf den ersten Zeilen schon, die Erwähnung des dreieinigen Gottes? Warum ist das so wichtig? Nach wessen Bild wurde der Mensch geschaffen? Kein Bild Gottes. Sieht der Mensch wie Gott aus? Nee. Und er wurde geschaffen als Mann und Frau. Gott ist weder Mann und Frau. Was macht Mann und Frau nochmal aus? Ihr wisst das. Haben wir schon darüber geredet. Gemeinschaftsfähigkeit. Wo wird die perfekte Gemeinschaft symbolisiert und gezeigt? Was bedeutet Gemeinschaft, Unterordnung, Liebe, Hingabe? Wo wird das gezeigt? Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. Wenn ihr wissen wollt, was bedeutet gleich sein und sich trotzdem zu unterordnen, schaut euch, wie Jesus sich dem Vater unterordnet. Das sage ich jetzt den Frauen. Ist aber unfair. Wieso sollte er mehr wert sein wie wir sind doch gleich, bla bla. Ja, aber Jesus ist Gott und Vater ist auch Gott. Es geht nicht mehr wert, wer ist mehr wert. Es geht nicht, wer kann mehr. Darum geht es auch nicht. Ordnet euch, ihr Frauen und Männern, unter wie Christus, gell? Und dann guck mal die Reihenfolge, die aufgezählt wird. Wie Jesus sich Gott unterordnet. Da geht es nicht mehr, wer mehr kann, wer nicht kann, Fähigkeit. Nein, nein. Nee. Hier wird uns gezeigt, was Beziehung bedeutet. Schaut mal in diese, die göttliche Beziehung. In diese Beziehung ist der Mensch geschaffen worden. Und aus dieser Beziehung ist er rausgefallen und er muss wieder hinein. Oder ich würde sagen, er muss in die eigentliche Beziehung rein, in der er vorher gar nicht eigentlich so drin sein konnte. Als Gott, worauf will ich hinaus? Ich glaube, darüber sprachen wir auch, dass Christus ein Typus auf Adam ist. Ich glaube, das ist auch nichts Neues, oder? Und dann, das sagt Paulus dann in dem Epheserbrief, und der Mann wird Vater und Mutter verlassen, sie eins werden, das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, okay? Und er zitiert übrigens Kapitel 2 im Genesis, gell? Schaut mal, Adam sucht in der ganzen Schöpfung ein Gegenüber und findet nicht. Obwohl sie auch eine lebendige Seele haben, wie er. Aber er ist nicht gleich. Und erst als Adam genommen wurde und ein Gegenüber geschaffen wurde, eine Eva, dann sagt er, das funktioniert jetzt. Jetzt können wir eine Beziehung haben. Gott macht Christus eine Braut, wie er Adam eine Eva gebaut hat. Und der erste Mensch konnte nicht in der Lage sein, eine Beziehung mit Gott zu haben, weil er nicht geistlich lebendig, weil er nicht sein Bild, weil er nicht Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Fleisch ist. Versteht ihr das? Die Gemeinde muss sein wie Christus, sonst geht. Wir müssen den Geist Gottes haben, sonst können wir keine Gemeinschaft haben. Der erste Mensch konnte nicht in dieser Weise die Gemeinschaft mit Gott haben. Es musste noch was passieren. Und darum, liebe Freunde, sage ich immer wieder, dass das, was wir haben hier, ist nicht das Ziel Gottes gewesen und dann ist er halt schief gelaufen und jetzt Plan B, Jesus Christus, Erlösungswerk. Das ist Plan A. Das ist Plan A, das ist Gottes Plan, wie er am Schluss das tut, zum Schluss kommt, was er geplant hat. Das ist alles Plan A. Glaubt ihr, Gott wusste nicht, was passiert? Und glaubt ihr, wenn er es nicht zugelassen hätte, weil es so sein soll, hätte es nicht sagen können, ich mach's nicht? Er macht's, weil das Plan A ist. Es gibt kein Plan B. Gott ist kein Feuerwehr, meine Freunde. Er ist nicht nur unterwegs, um die Fehler auszubaden, die Feuer zu löschen, die wir anzünden. Gott ist der Schöpfer, er ist der Gestalter. Er hat einen Ratschluss gefasst und den wird er zu Ende bringen. Ganz wichtig hier. Zu Ende. Lass uns zu Ende kommen, dass wir wenigstens diesen Abschnitt fertig machen und dann können wir dann das nächste Mal dann einsteigen. Also, die Konsequenzen sind gravierend. Der Mensch wird ein sterblicher Mensch. Er stirbt leiblich, sein Leben wird begrenzt und er wird aus dem Paradies hinausgeworfen. Warum? Warum darf er nicht mehr da sein? Vers 22, Kapitel 3. Weil er sonst von dem? Und dann? Okay. Hat er vorher vom Baum des Lebens gegessen? Sagt uns die Schrift nicht. Er hat noch von dem Baum der Erkenntnis? Allein hier kann ich euch sagen, dass Adam nicht ewig lebendig war. Denn ewig leben bedeutet nicht, dass der Körper hier ewig lebt. Versteht ihr? Das ist nicht das. Selbst wenn der Sündenfall, nehmen wir mal an, selbst wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre und Adam und die Menschheit auf der Erde wäre, das bedeutet nicht, dass sie ewig leben. Versteht ihr? Ewiges Leben bedeutet nicht, dass mein Körper nicht stirbt. Das ist nicht ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet geistig bei Gott sein. bei Gott sein. Das ist ewiges Leben. Nicht, ich sterbe nicht. Selbst wenn er 20.000 Jahre auf dieser Welt gelebt, das bedeutet nicht ewiges Leben. Ewiges Leben ist, er hat nicht von dem Baum des ewigen Leben, ewiges Lebens gegeben. Und da, ihr wisst, für wen dieser Baum steht, der steht übrigens in der Offenbarung auch. Für Jesus. Er hat es nicht davon gehabt. Er hat das nicht gewählt. Also, stellt euch vor, das wäre katastrophal, wenn der Adam als sündiger Mensch von dem Baum gegessen hätte. Gell? Eigentlich ist er würde ewig sündig sein. Das ist keine Strafe hier. Also nicht in dem Sinne. Ja, das ist, da beginnt jetzt etwas Neues. Also Gott, und dann, Gott führt ihn heraus. Er darf nicht von dem ewigen, von dem Baum essen, sondern muss hinaus und muss den Ackerboden bebauen. Und da beginnt das harte Leben. Und er spürt den Tod, er spürt den Fluch an seinem Leben. Und da steht ein Engel und bewacht. Dieser Weg, man kann nicht mehr zurück. Das war's. Eine Stelle und dann mache ich Feierabend für euch. Geht mit mir in 1. Mose, Kapitel 5. Hier höre ich auf und dann greife ich das nächstes Mal auf und gehe mit euch ins Neue Testament. Schaut mal, 1. Mose, Kapitel 5, Vers 3. Habt ihr es? Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Also war er wie alt? 930. Okay, wow. Aber worauf ich hinaus möchte, schaut mal. Er zeugte einen Sohn,
ihm gleich.
Was bedeutet das? Gefallen. Wie, nach welches Bild wurde der Adam gezeigt? Gottes Bild. Der nächste Mensch ist nach Adams Bild gezeigt. Ja, ihm gleich. Das ist die gefallene Schöpfung. Und da greife ich das auf und da gehe ich mit euch nächstes Mal ins Neue Testament und zeige die Folgen, wie Paulus zum Beispiel das im Römerbrief, und dann gehen wir im Korintherbrief und dann gehen wir im Epheserbrief und dann ein bisschen die Offenbarung, die Folgen. Was bedeutet das? Der Mensch gefallen ist, welche Konsequenzen hat es? Welche Konsequenzen? Okay, ja, ich dachte ein bisschen schneller, aber es ist halt, ja, okay. Das 1. Mose Kapitel 3. Ich bete. Ihr dürft aufstehen, Pause, bis zum nächsten Monat. Ich staune über deinen Ratschluss, Vater im Himmel, ich staune darüber. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Verständnis gibst, uns hineinnimmst in das, was du tust, dass du uns einen Einblick gibst, damit wir verstehen, warum das so ist, wie es ist, Herr, damit wir auch unser Leben einordnen können. Herr, du offenbarst uns unser Wesen als Menschen, als gefallene Schöpfung. Du offenbarst uns unsere Rebellion. Du offenbarst uns unser Ungehorsam. Du offenbarst uns, dass wir ein Bild von dir haben, das dir nicht gerecht wird. Du offenbarst uns, dass wir unsere Schuld von uns weisen. Du offenbarst uns, wie unsere Beziehungen leiden, welche Konsequenzen hat. Ja, und das alles zeigt uns, dass wir dich brauchen. Und darum preise dich darüber, dass du in Jesus Christus auf diese Welt gekommen bist, um all diese Feindschaften und dieses Problem zu lösen und es gelöst hast. Ich preise dich darüber. Danke dafür. Danke dafür. Lass uns das nicht vergessen und dass wir wissen, warum wir dich brauchen. Ja, damit, lass uns diese Zeilen der Schrift wirklich verstehen, damit wir begreifen, warum wir dich brauchen und damit wir in der Lage sind, anderen Menschen zu erklären, warum wir dich brauchen. Danke für diesen Abend. Danke für jeden Einzelnen, der sich darauf einlässt und segne ihn dafür. Amen.